Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Also immer dann, wenn ich sozusagen versuche, Daten über Menschen auszuheben oder Menschen auf Daten zu reduzieren, dann wird es meistens entweder gruselig oder irgendwie problematisch oder da funktioniert es nicht so ganz genau. Und da wünschte ich mir manchmal tatsächlich so ein bisschen, vertraut doch mehr auf menschliches Urteilsvermögen als nur auf Daten. Was natürlich nicht heißt, dass man Daten immer so vollkommen außer Acht lassen sollte, aber manchmal gibt es auch gute Gründe, von dem, was Daten sagen oder was in Daten steckt, abzuweichen. Gerade weil Daten gewissermaßen keine Richtlinien setzen, sozusagen. Also was will ich eigentlich erreichen? Oder sozusagen. Und dieser Glaube, dass in den Daten dann die Wahrheit steckt, wo ich hin will, oder dass durch die Daten Ziele vorgegeben werden. Also das ist häufig problematisch. Also da wünsche ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Mut zu, ja, ich bin manchmal so ein naiver Romantiker, ein bisschen mehr Mut zu so ein bisschen Bauchgefühl oder gesunden Menschenverstand, als alles immer nur rein datengestützt.
Nee, ich finde auch, dass eine Kombination aus Mensch und Daten ja eine schöne Geschichte ist, weil wo man ja nachgewiesenerweise nicht so gut drauf sieht, ist, was so Statistiken angeht und exponentielle Funktionen und so weiter. Das kann man ja wunderbar datentechnisch verarbeiten. Wenn man den Menschen als Maschine betrachtet, ist es ja ein sehr komplexes System. Das macht ihn ja so unberechenbar, finde ich. Mhm. Da geht es nicht nur um logische Entscheidungen, die man da irgendwo in der Vorderhirnrinde treffen, sondern auch viele Dinge, die wir gar nicht mitkriegen, dass wir sie entschieden haben, aber sie trotzdem entschieden haben. Mhm. Das Bewusstsein dann uns irgendwas einredet, warum wir das jetzt so gemacht haben. Mhm. In Wahrheit ist aber immer auf Bauchgefühl, wie du gesagt hast, beruht oder auf sensorische Wahrnehmungen, die wir gar nicht bewusst wahrgenommen haben, sondern einfach nur unbewusst. Bis hin zu Gegenstau oder Regelungskomplexe mit Hormonen etc. Hm, ja. Also es ist eine sehr komplexe Maschine, die wir da selber haben in uns oder mit uns, wie auch immer man das jetzt sehen will. und deshalb auch aus unserer Sicht das einmal unberechenbar ist. Und das bringt ja so viel eben Komplexität oder auch, wie du sagst, Spannung oder interessante Dinge rein, wenn wir dann damit arbeiten. Wenn alle starre Regelkreise wären, und auch die Umgebung starre Parameter liefern würde, ja, dann wäre ja eh alles klar, ne? Dann brennt das halt.
Dann bräuchte man uns eigentlich auch gar nicht mehr. Und das wäre zumindest schade. Das ist dann vielleicht ein bisschen so das Humanistische in mir, dass ich dann zumindest sage, es wäre langweilig. Und wir wollen ja auch ein bisschen in einer spannenden Welt leben. Und das ist wichtig, auch dieses Menschliche irgendwie ernst zu nehmen. Ohne die Potenziale, die hinter Daten und Digitalisierung und Technisierung stecken, irgendwie zu verkennen. Aber irgendwie das klingt immer so plump, weil das jeder behauptet. Das muss irgendwie menschenzentriert sein oder der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Aber wenn ich das sage, meine ich das tatsächlich sehr, sehr ernst.
Ja, und ehrlich gesagt, es ist ja nicht nur der Mensch, es ist eigentlich unsere Welt, unsere Natur, oder? Weil wenn das so wäre, in der Mathematik sagt man, diese ideale Annahme oder so irgendwie, nicht? Also dass es genau so auf unendlich viele Nachkommastellen ist, das 10,0, was in der Realität nicht gibt, oder irgendwas ist 100%, gibt es in der Realität nicht. Ja. Und das ist so, wie IT ist Naturwissenschaft, weil auch in IT gibt es keine 100%. Ja. Aber jedenfalls, wenn das so wäre, in dieser idealen Welt, dann gibt es ja keine Entwicklung mehr. Wir sind alle ewige Zeiten, alles immer gleich. Ja, dann ist es halt so. Das läuft vor sich hin. Durch dieses natürliche Verhalten, aber dass es eben Abweichungen gibt, Zufälle gibt, Unberechenbarkeiten gibt, gibt es Entwicklung.
Genau. Also vielleicht ein schönes Beispiel, das bei mir immer ganz gut hängen bleibt, wenn ich das verwende, ist sozusagen so, die durchschnittliche europäische Familie hat 1,4 Kinder. Wie viele Familien kennst du, die 1,4 Kinder haben?
Na Gott, keine.
Und das ist vielleicht genau der Unterschied zwischen Daten. Und natürlich ist das wichtig, diese Daten zu erheben, um so große gesellschaftliche Prozesse zu verstehen. Aber runtergebrochen sozusagen auf das Individuum und was das für das Leben der Individuen bedeutet, haben die häufig weniger Aussagekraft oder sind die dann werden sie meistens sehr, sehr blurry oder so unscharf. Und da das ist auch eine Stärke, weil dadurch entsteht natürlich auch, eigentlich entsteht da genau Neues, da entsteht Kreativität, da entsteht Innovation in diesem, in dieser Vagheit. Alles andere, wie du es gesagt hast, das wäre ja eh klar. Da brauchen wir uns als Menschen auch nicht mehr überlegen, wo wir hin wollen. Da könnte ich tatsächlich unser komplettes Leben an die an irgendwie so ein KI-Entscheidersystem auslagern und müsste gar nichts mehr machen. Und das wäre auch sehr, sehr langweilig. Mhm. So einer Welt will ich nicht leben, persönlich.
Die Frage ist, warum sollte die KI das weiter betreiben? Nicht, wozu denn? Das ändert sich ja nichts mehr. Also das macht ja irgendwie, hat da keinen Mehrwert mehr. Ja, spannend. Ja, jetzt sind wir philosophisch schon. Das ist sehr schön.
Ich habe auch Hintergrund in der Philosophie. Manchmal, wenn man mit mir redet.
Ich finde das gut, weil, weißt du, was spannend ist? Ich habe ja immer schwer damit Mathematik, natürlich sagen. Ich habe es ja nicht so einen Zugang gefunden. Seitdem ich mehr mit so richtigen Mathematikern spreche, desto mehr finde ich das cool. Ich bin immer noch kein Formeltiger, also das Handwerkliche, allerdings die Herangehensweise finde ich spannend und die ist oft sehr philosophisch. Mhm. Spannende Geschichte.
Genau. Wenn man irgendwann sehr stark in der Mathematik sozusagen vertieft ist, dann kommt man sehr schnell in philosophische Fragen rein. Angefangen von, was ist denn jetzt eigentlich eine Zahl und so weiter und so fort. Und dann besteht die Welt wirklich aus Zahlen, gibt es die wirklich? Und dann kommt man genau in diese Fragen, wo es vielleicht tatsächlich sozusagen ans Existenzielle geht. Und die sind natürlich immer spannend. Manchmal sind sie auch ein bisschen frustrierend. Man muss sich dieser Frustration manchmal auch stellen, glaube ich. Das macht so ein Menschsein natürlich auch aus. Das macht es auch interessant, Mensch zu sein. Aber natürlich darf man sich jetzt auch nicht davon, muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht zu sehr versackt drin, sondern auch irgendwann wieder die Kurve zur Realität kriegt.
Aus der Vertiefung wieder emporsteigt.
Genau.
Ja, cool. Super. Du, mir liegt auch Frage, auch wenn es aus dem Kontext gerissen ist, eine Frage auf der Zunge. Und zwar, du hast ja, wie gesagt, zwei Bücher geschrieben, gell? Und ich möchte unbedingt fragen, wer soll denn diese, oder wer muss unbedingt diese Bücher kaufen? Wer muss die vor allem lesen? Kaufen ist eine Sache, da hast du was davon. Wenn es dann gelesen wird, hat der Leser dann, oder Leser dann was davon.
Ja. Also erstmal muss ich sagen, erstmal muss ich mit dem Vorteil aufräumen, dass ich was davon habe, vom Bücher kaufen. Also ich glaube, kein Mensch schreibt Bücher, um von diesen Büchern leben zu können. Also,
fürs Ego ist halt fein, oder? Wenn du eine Auflage hast.
Es ist vielleicht fürs Ego. Ich kann mal sozusagen in diesem einen Buch, die 101 wichtigsten Fragen zur Digitalisierung, haben wir nämlich auch, ich lese es einfach mal kurz vor, wenn ich die Frage finde, nämlich auch die Frage drin, wie viel wir bei diesem Buch verdienen.
Wirklich, ja.
Genau. Und also ich glaube, es sind 50 Cent oder sowas pro verkauftes Buch. Also wenn das jemand hört und mir 50 Cent schenken will, kann er gerne das Buch kaufen. Genau, aber also kein Mensch hat Bücher, um davon leben zu können.
Was soll die Auflage? Ne? Also so 10, 15 Millionen, dann ist schon wieder gut.
Dann vielleicht, wenn man jetzt irgendwie Angela Merkel ist an ihren Memoiren herausgibt, dann vielleicht. Aber als jemand, der sich ernsthaft mit einem Thema beschäftigen will, oder sich zum ersten Mal irgendwie auf diesem Buchmarkt also ein Buch ist auch schon ein Erfolg, wenn man davon vielleicht sich 2000 Euro verdient über 3 Jahre hinweg oder sowas. Also das ist wirklich vernachlässigbar. Aber das hängt von der Frage, wer die Bücher lesen soll. Es sind quasi zwei. Das eine ist dieses Digitalisierung, die 101 wichtigsten Fragen, und das ist im Prinzip für ein sehr, sehr breites Publikum geschrieben. Jeder, der mal wissen will, was Digitalisierung ist und warum es sich lohnt, darüber mal nachzudenken. Verstehen muss von der Digitalisierung, um davon der Digitalisierung nicht abgehängt zu werden. Das ist da die Zielstellung. Mhm. Eigentlich wäre das Buch eher so digitale Mündigkeit, die 101 wichtigsten Fragen. Hat sich dann, glaube ich, nicht so gut vermarktet. Genau, Digitalisierung ist ein bisschen knackiger. Und wir haben das so ein bisschen, eigentlich ist das so eine Wissensreihe, die auch sehr gut ist. Das ist bei CH Beck, also gibt es da allen möglichen Themen. Wir haben das ein bisschen, also das habe ich zusammen mit einem Kollegen geschrieben, das Buch. Wir haben das ein bisschen auf den Kopf gestellt und haben tatsächlich manchmal einfach nur Fragen gestellt, weil manchmal ist es sehr, sehr wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und gar nicht gute Antworten zu geben. Zum Beispiel eine Frage ist dann sozusagen so, was tun Sie eigentlich, um Ihre Privatsphäre zu schützen? Das ist eher so eine Frage. Darüber sollte man mal nachdenken. Das kann ich aber nicht für jemanden beantworten. Ich kann vielleicht dann, wenn das Denken losgeht, kann ich diesen Denkprozess begleiten und kann mit den Leuten darüber nachdenken und kann dann helfen, sozusagen diesen Denkprozess in eine gute Richtung zu steuern oder dann vielleicht tatsächlich irgendwie die Privatsphäre ein bisschen besser zu schützen. Aber sozusagen, und das ist das Ziel von dem Buch, also sozusagen, das ist eher so, ja, vielleicht für, ich hatte es ja, glaube ich, vor dem Gespräch gesagt, dass so für meine Zielgruppe wäre, für meine Oma, die mal was von der Digitalisierung verstehen möchte, genau, und sich dafür interessiert. Das andere ist eine künstliche Intelligenz zur Einführung. Das ist in so einer wissenschaftlichen Reihe erschienen und das ist gewissermaßen alle, die dieses Phänomen künstliche Intelligenz verstehen wollen. Auch wenn ich dazu sage, dass es, ich glaube, das erste Wort, erste Satz in meinem Vorwort ist, dieses Buch führt nicht in künstliche Intelligenz, sondern in das Nachdenken über künstliche Intelligenz ein. Also sozusagen, es geht also es ist keine technische Einführung, sondern es ist gewissermaßen eine gesellschaftliche Einführung, die aber dadurch technisch anspruchsvoll ist, also sozusagen. Ich glaube, ich kann nur gesellschaftlich über KI nachdenken, wenn ich die Technik verstehe, genau, und wo die herkommt. Also sozusagen, also im Grunde genommen alle, die wissen wollen, was KI ist, wo das herkommt, das ist ein großer historischer Teil auch dran, angefangen von der berühmten Dartmouth-Konferenz und Alan Turing, sind zu dieser KI-Euphorie in den 70ern bis heute. Dann ist ein großer Teil zu dieser philosophischen Debatte, hat ein KI ein Bewusstsein drin? Und dann natürlich auch sozusagen so ein paar gesellschaftliche Gedanken und Anregungen und keine Ahnung, wo sind denn tatsächliche, sag mal, ethische Probleme mit KI? Auch so dieses, kann so eine KI tatsächlich vielleicht sogar selber moralisch handeln? Und genau, solche Fragen drösel ich da auf. Das ist jetzt vielleicht eher, ja, für ein wissenschaftliches Publikum ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber für Leute, die vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollen, gedacht.
Sehr gut, wunderschön. Das hat mir jetzt klar schon Freude gemacht auf mehr. Ich werde mir das auf jeden Fall besorgen. Und dann werde ich schauen, ob ich es in unseren Tiroler Shop reinlegen kann. Und wir werden das auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, dass du, lieber Zuhörer, das auch natürlich dir anschaffen kannst. Und dem Sebastian 50 Cent zukommen
Ja, unbedingt, genau. Ist übrigens
Ja.
auch spannend, weil diese KI zur Einführung, die ist jetzt, glaube ich, gerade kurz vorm Ausverkauf sein. Das
Hey,
soll
muss
jetzt.
ich kleinen? Ah, schau, das ist
Nee.
Verknappung, schau, Wahnsinn.
Verknappungsding, genau. Aber die kommt dann im Frühjahr in der zweiten Auflage heraus. Und das war so ein spannendes Gespräch mit dem Verlag. Weil eigentlich war das dann so, hey, das Buch geht jetzt, wir sollten es eigentlich neu machen. Irgendwie wollen wir die Auflage überarbeiten. Und dann so, ja, in den letzten Jahren hat sich doch so viel in KI, eigentlich müssen wir doch das komplette Buch neu schreiben. Sagt, okay, ja, überarbeiten wir voll und ganz. Und dann, weil halt dieser ganze ChatGPT-Hype losgegangen ist von der Regulierung, dann hab ich das Buch gelesen. Eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Also vielleicht, wie über KI geredet wird, hat sich geändert, aber die Technik und was das ist. Das heißt, ich habe dann im Prinzip so ein paar Absätze zu ChatGPT ergänzt, aber im Grunde genommen der Kern dessen ist eigentlich und auch die gesellschaftlichen Probleme und Missverständnisse ist eigentlich ziemlich, ist ziemlich ähnlich geblieben. Genau. Also das vielleicht
Ja,
als die Note dazu, dass sich irgendwie in den letzten 4 Jahren so wahnsinnig viel getan hat, aber irgendwie auch gar nichts.
das ist auch spannend, so ein ähnliches Erlebnis habe ich auch gehabt, aber wie dieser Hype aufkam. Da halt auch geschrieben, was jetzt neu, nicht? Jetzt KI, was jetzt? Und ja, lieber Zuhörer, wenn ich schon mal gehört habe, den Podcast, verzeih mir, also ich sage es jetzt in Sebastian. Und nachher dachte ich, das habe ich ja schon, da habe ich noch was gehabt und bin auch aufgeklettert in meine Bibliothek. Und habe ein Buch rausgeholt mit dem Titel Künstliche Intelligenz. Und das Das ist schon Randl, also schon eine Weile her, wo ich das gelesen habe. Rausgekommen ist es 1989, gelesen habe ich so 90, 91, irgend sowas, da war ich so um die 13, 14. Und dann habe ich mal reingeschaut, in das Buch. Und mein erster Gedanke war, da steht ja was über Eliza drin, also diese Ur-Chatbot da quasi. Und also irgendein Reflex, habe ich gedacht, das schaue ich im Buch nach, wo auch immer. Aber jedenfalls habe ich das halt gesucht und dann sind da so grafisch dargestellt die Schematik, wie das funktioniert. Ja, eigentlich ist das immer das Gleiche. Die Rechenleistung ist jetzt halt da. Also das Ganze halt nicht mal eins, sondern mal zig Milliarden an Instruktionen und Parametern. Also es hat sich tatsächlich strukturell nicht viel getan.
Also vielleicht auch, weil du Eliza ist ja so ein Herzensthema. Also eigentlich
Ja.
kann ich gar nicht reden, ohne über Eliza zu reden.
Ja, dann erzähl.
Genau, also vielleicht für die Zuhörer, die Eliza nicht kennen, Eliza ist sozusagen ein Ur-Chatbot von Joseph Weizenbaum, das erst in 1966, 1967 entwickelt. Und der hatte sozusagen ein so ein Feature, sozusagen, der hat nämlich eine Psychotherapie nach Carl Rogers simuliert. Das ist so ein bisschen in die Klischeekiste gegriffen, das Klischee von so einer Psychotherapie, da sitzt irgendwie so ein Patient auf dem Sofa und was hat das mit deiner Familie zu tun? Erzähl mir doch mal mehr zu deiner Mutter und so weiter und so fort. Und das konnte dieser Chatbot. Das war technisch super spannend, weil Weizenbaum dadurch zum ersten Mal einen sogenannten Minimalkontext in Sprachmodelle integriert hat. Und das war auch der Grund, warum er dieses Szenario Psychotherapie als einen Kontext gewählt hat, weil der sich relativ gut umsetzen ließ, um dieses technische Verständnis zu zeigen. Gleichzeitig, und das ist die Pointe, warum ich darüber so gerne rede, hat das damals ziemlich hohe Wellen geschlagen. Unter anderem hat die APA, die American Psychologist Association, hat dann gesagt, boah, das ist ja super cool, das ist die Zukunft der Psychotherapie. Sozusagen. Wir können Psychotherapie komplett an den Computer auslagern oder Computer machen. Und dadurch ging dieser komplette, also das war so eine Zeit, wo so ein kompletter KI-Hype herrschte. Man sieht vielleicht, warum das heute relevant ist, weil heute werden solche Anwendungen plötzlich auch wieder sind ziemlich hip. Und das hat Weizenbaum genau dazu geführt, eigentlich eher zum ja, Gesellschaftskritiker und Aktivisten zu werden, weil er gemerkt hat, so können wir nicht mit Computer denken. Wir brauchen da ein Verständnis dafür, was Computer sind. Und wir dürfen Computer nicht dafür einsetzen, so ureigene menschliche Fähigkeiten zu ersetzen oder versuchen zu automatisieren. Und hat dann später ein wunderbares Buch geschrieben, das ich gesellschaftlich jedem empfehlen kann, der sich über KI informieren möchte, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft von Weizenbaum. Super Buch aus den 70ern. Da steht im Prinzip alles drin, was man heute zu KI wissen muss. Bisschen runtergebrochen. Zumindest, wenn man sich so über die gesellschaftlichen Konsequenzen, da steckt genau auch dieser Gedanke da drin, dass Computer oder dass Menschen dazu geneigt sind, Computern so eine irrsinnige Macht über sich selber zuzuschreiben. Und das vollkommen grundlos, weil sie sich da irgendwie von irgendwie so einer ehrfürchtigen Technik irgendwie blenden lassen. Dagegen sollte man sich, glaube ich, wehren, sowohl als Individuum oder als Mensch in der Gesellschaft, als auch natürlich irgendwie, ich sag mal, als Unternehmen, dass ich nicht von jedem Hype blenden lassen sollte, weil natürlich auch so, also gerade wenn wir jetzt über KMUs sprechen, sozusagen, da natürlich auch die Gefahr besteht, sozusagen in KI die Lösung all ihrer Probleme zu sehen und dann natürlich, naja, und dann lagere ich mal alle meine Daten an irgendwie an dieser großen amerikanischen Firma aus und gebe eigentlich die komplette Kontrolle über mein Unternehmen dadurch in die Hand von, oder mache mich abhängig von denen und so weiter und so fort. Und weil ich irgendwie glaube, dass es, also diese realistische Einschätzung, dass es schon auch um Macht geht und dass Menschen sehr, sehr leichtfertig Macht über sich an Technik auslagern. Das ist alles in Weizenbaum angelegt. Ein wunderbares Buch gesellschaftlich, aber in dem man, glaube ich, auch für Unternehmen sehr viel lernen kann.
Sehr schön, danke dir.
Meine Weizenbaum-Episode oder meine Live.
Ja, danke dir. Also das Buch kannte ich ja tatsächlich nicht. Scheint aktuell vergriffen zu sein, aber mal schauen. Deine zwei habe ich schon in meinen Tiroler Warenkorb gelegt.
Sehr schön.
Ich kaufe ja lokal, das muss jetzt noch loslernen. Also ich kaufe nicht bei einem großen Riesen, sondern lokal.
Unbedingt, genau, unbedingt. Also Bücher immer lokal kaufen. Ja.
Genau.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.